Okay, herzlich willkommen. Ich bin Niklas Alt, ich arbeite im Hessischen Institut für Landesgeschichte in Marburg und mache da viel mit historischen Karten, beruflich verschiedene Projekte und genau, bin eigentlich damals auch zu QGIS über das Georeferenzieren und über historische Karten gekommen. Und wir haben uns gedacht, wir wollen heute eine Demo-Session dazu machen. Die Idee ist, wir machen das wie so eine kleine Kochshow. Und in der Kochshow gehen wir Stück für Stück vor. Wir fangen an, wie ihr Nudeln kochen könnt, falls ihr noch keine Nudeln köcheln könnt. Ne? Falls ihr Nudeln kochen könnt, dann ist der erste Teil vielleicht ein bisschen langweilig. Dann könnt ihr zum zweiten Teil springen. Da wird es ein bisschen komplexer. Und beim dritten wird es dann gehobene Küche, sage ich mal. Ne? Genau, deswegen am Anfang vielleicht ein bisschen Geduld. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil es entwickelt sich wahnsinnig viel immer in QGIS, wie wir alle wissen. Und das gilt auch für den Georeferenzierer. Also sind viele tolle Features, die ihr vielleicht auch noch nicht kennt, auch wenn ihr schon länger Karten referenziert habt. Genau, der Johannes würde dann den ersten Teil übernehmen. Das kann jetzt ein bisschen, mussten aus technischen Gründen leider den Rechner jetzt spontan wechseln. Das heißt, das kann kurz ein bisschen spannend werden. Genau. Aber genau, wir fangen einfach mal an. Bitte, Johannes.
Moin, ich bin Johannes Wagner. Ich bin ähnlich über den Georeferencer, habe ich meinen Zugang zu QGIS gefunden. Ich wollte noch kurz darauf hinweisen, wir haben ein Tutorial, was kommen wird, was ein bisschen komplexer noch ist, wo wir versuchen auch, das, was jetzt wahrscheinlich durch den Rechnerwechsel ein bisschen untergeht, dass wir einen möglichst stringenten Weg zeigen wollen, wie man alle Funktionen vom Georeferencer benutzen kann. Und Quellensammlungen dazu, halt Ergänzungen. Genau. Und ich würde jetzt damit anfangen. Wir haben uns quasi überlegt, dass wenn man sich den, also es fängt schon damit an, dass der Georeferencer ja immer in den Reiter wandert. Ne? Also der ist ja quasi lange Zeit unter Tools gewesen und jetzt ist er irgendwie unter Layer gewandert und hat sich auch darin weiter verändert, dass wir quasi jetzt den Georeferencer öffnen, dass er zum Beispiel jetzt angedockt werden kann, was einfach eine echt relativ neue und ziemlich großartige Veränderung ist, dass er quasi nicht einfach nur in diesem freifliegenden, unkontrollierbaren Fenster irgendwie sich bewegt, sondern, wenn ich das jetzt kontrolliert kriege.
Genau, früher war immer das Problem, dann hat man das Georeferenziererfenster, klickt auf den Punkt, das Fenster ist weg und es gab eigentlich immer Ärger zwischen den beiden Fenstern. Deswegen ist dieses Feature, dass man es tatsächlich andocken kann, wirklich eine ganz tolle Neuerung.
Genau, weil das auch, man sieht es halt einfach immer.
Genau.
Genau. Und wir haben uns als Beispiel, haben wir uns einmal die Stadt Braunfels für eine einfache Variante gesucht.
Dass man genau, Hintergrund ist wiederum, dass ich viele Daten sozusagen aus Hessen mitgebracht habe, weil beruflich sozusagen Hessen verortet. Deswegen sind es die Beispieldaten aus Hessen, aber funktioniert natürlich für jeden anderen Ort auch, ne? Also universell.
Genau, und dann, wenn man quasi einen Georeferencer geöffnet hat, dann findet man einmal diese Einstellung über dieses Andocken, über die Einstellungen und dann wieder die Georeferencer-Konfigurationseinstellung, also das ist ein bisschen versteckt, aber kann man über dieses Andocken hier finden. Das ist auch deswegen noch interessant, weil man diese ID und Koordinatenangabe an die Punkte anhängen kann, dass man quasi sieht, welcher der Referenzierungspunkte, die man später benutzt, wo auf den Karten liegt. Und Koordinaten sind jetzt nicht mehr so relevant mit den neuen Änderungen, aber sind halt auch ein Feature, was ganz praktisch ist. So, jetzt haben wir uns gedacht, dass wir mit einem einfachen Beispiel anfangen. Also man lädt sich sein Rasterbild da rein, zum Beispiel Braunfels, da haben wir Braunfels, sind wir schon.
Genau, die ist jetzt nicht so kontrastreich, ist halt eine Karte, eine Katasterkarte, eine preußische aus dem 19. Jahrhundert von 1870, das heißt schon ganz ordentlich vermessen. Das heißt, da sind jetzt nicht so die massiven Verzerrungen drin, das kriegt man prinzipiell ganz gut referenziert mit einer soliden Anzahl an Punkten. Genau, es ist nicht sonderlich kontrastreich, fällt mir gerade auf. Das ist ja das Problem bei den preußischen Karten, aber ich denke, man sieht es trotzdem ganz gut. Achso, näher zusammenstellen, ja, gute Idee. Achso, wo ich gerade hier in der Mitte stehe. Wir haben ja diesen Venueless-Fragen, ne? Das heißt, wenn Fragen während des Vortrags auftauchen, gerne stellen. Ich versuche, die dann zwischendurch schon direkt mit einfließen zu lassen und dann machen wir einfach die 45 Minuten voll und am Ende, genau, vielleicht größere Fragen können wir am Ende machen. Genau, aber ansonsten gerne stellen, auch zwischendurch und ich behalte es mal im Blick und dann können wir die zwischendurch abhandeln.
Ja. Genau, so, da haben wir das Bild reingeladen. Wir haben das jetzt ein bisschen vorbereitet, dass man quasi über diese Menüleiste die Control Points direkt zuladen kann. Beziehungsweise die Frage ist, in welchem Ordner haben wir die jetzt getan davon?
Hier im Data,
GCP, genau. Braunfels.
Oben.
und dann sieht man, dass wir quasi diese Punkte, ne, die Koordinaten, die ich, IDs, die ich gerade meinte, man sieht aus dieser Passpunkttabelle, wo die Koordinaten angegeben sind, kann man die IDs sehen und kann quasi, jetzt frage ich mich gerade, warum die Verlinkung zu der, genau, man kann quasi jetzt auf der Karte, kann man beide nebeneinander sehen. Ich weiß nicht, warum die Funktion mit dem Folgen gerade nicht funktioniert.
Ist mir auch gerade eben aufgefallen, es liegt jetzt leider wieder am Rechnerwechsel. Eigentlich gibt es nämlich seit ein paar QGIS-Versionen die ziemlich praktische Funktion, dass man die georeferenzierende Karte und den Kartenausschnitt synchronisiert und dann folgt die eine Karte der anderen. Ich habe mich auch gerade eben gefragt.
Die beiden da oben und das ist halt sehr praktisch.
Genau.
Es war erst irritierend, bevor diese Docking-Funktion kam, weil da war es einfach so, warum sollte ich, dass das eine dem anderen folgt?
Wenn du zwei Bildschirme hast.
Ja, aber jetzt ist es halt super intuitiv, weil quasi, man kann ja hier über diese, auf den, wie heißt das hier auf Deutsch, auf den Layer zoomen, bedeutet jetzt, dass quasi ich, wenn ich da drauf zoome, ich auf der Karte auch wieder genau in dem Bereich lande, wo ich quasi referenziere. Was halt sehr praktisch ist, wenn ich Punkte nachsetzen möchte oder ähnliches.
Genau, also normalerweise funktioniert das auch. Ich habe keine Ahnung, warum es jetzt gerade nicht funktioniert. Ist kein Problem, wir haben noch andere Karten, da funktioniert es dann. Deswegen ein bisschen warten und dann zeigen wir euch das tolle Feature dann nachher.
Genau. Und jetzt haben wir einmal gezeigt, wie man quasi Ground Control Punkte reinlädt. Jetzt will ich nochmal zeigen, wie man die quasi hinzufügt. Also wir haben die Karte hier und jetzt nehmen wir irgendwie, gehen hier rein. Man sieht dieses Schloss. Ich setze hier einen Punkt, von dem ich weiß, dass ich ihn in der Kartenansicht auch finden werde. Warum auch immer er das jetzt gerade nicht so.
Genau, also bei diesem Fenster kann man eben entweder direkt die Koordinaten eingeben oder man klickt eben auf dieses aus Kartenansicht und kann dann den entsprechenden Punkt sich auch nehmen.
Genau, und jetzt kann ich direkt noch ein anderes schönes Feature zeigen. Ich stelle mich jetzt einfach noch döver an. Ich mache den Punkt einfach falsch.
Genau.
Und stelle fest, wie man sieht halt, also der ist offensichtlich weit abweichend von den anderen Punkten. Kann dann aber in die Passpunkttabelle reingehen, einfach sagen, deaktiviere ich, ist raus. So, das kann man halt auch immer, wenn man Punkte gesetzt hat und eine größere Abweichung hat und meint, der Punkt ist nicht gut, kann man ihn damit rausnehmen. Hat aber einen Überblick, welche Punkte man zum Beispiel schon ausprobiert wurden, welche Punkte man vielleicht noch mal in einem anderen Verfahren ausprobieren möchte. So. Und
genau, das ist jetzt gerade hier auf OpenStreetMap referenziert. Das ist natürlich als Referenzkarte eigentlich nicht optimal. Man würde natürlich eine Katasterkarte gegen die heutige Liegenschaftskarte referenzieren, weil es natürlich die exakt vermessenste Karte ist, die man sozusagen bekommen kann und natürlich in OpenStreetMap auch gewisse Generalisierungen drinstehen.
Ein bisschen zusammenkommen.
Ah ja, sorry, genau. Ich muss mal dran denken, immer in die Mitte zu gehen, wenn ich spreche. Ne? Genau, deswegen ist klassischerweise sozusagen die Liegenschaftskarte. Genau, aber das würde dann auch in diesem Tutorial dann ausführlich nochmal beschrieben werden, wo man die findet. Genau. Du kannst mal den Punkt nochmal verschieben. Kannst du das vielleicht nochmal zeigen?
Also man kann die Punkte sowohl verschieben, was ganz praktisch ist, und man kann, wenn man sich auch sehr sicher ist, sie auch einfach löschen. Und man kann halt auch diese Liste, wenn man halt, ne, zum Beispiel hier eine vorgefertigte Liste gemacht, weil wir sicher gehen wollten, dass wir keine technischen Probleme haben werden, und die kann man reinladen, aber man kann sie auch ergänzen und kann sie auch wieder abspeichern. Also wenn man quasi, keine Ahnung, wenn man jetzt sehr, sehr viele Punkte gesetzt hat, kann man die auch einfach über diese Funktion hier neben dem Reinladen auch einfach wieder runterladen. Und dann würde ich jetzt einmal kurz in die Transformationseinstellung schon gehen.
Genau.
Ja.
Also wichtig zu wissen bei den Punkten ist vielleicht noch, die werden immer mit einer Endung wie der Dateiname plus Punkt Points angezeigt. Das heißt, wenn man die Datei öffnet und es gibt eine Points-Datei, die genauso heißt, nur mit der Endung Points, dann wird die auch automatisch reingeladen.
Ja. Genau. Und jetzt haben wir die. Du gehst wieder weg.
Ja, ich will jetzt sehen, was du machst.
Ja. Genau. Dann gehen wir in die Transformationseinstellung. Also wir haben die Punkte gesetzt, wir haben unsere Rasterkarte, wir haben eine Referenzkarte. So.
Moment mal, schön, das passt jetzt auch super, ich gehe mal wieder rein. Ich sehe gerade eben hier unten rechts in der Ecke, ne, ganz wichtig für alle Neuanfänger von QGIS, Georeferenzsystem. Das Problem war jetzt, wir haben angefangen und haben eine OpenStreetMap-Karte drin geladen gehabt, das heißt, wir haben WebMercator. Jetzt sind die Punkte aber nicht WebMercator, sondern UTM-32N. Und wir wollen eben auch dahin projizieren. Das heißt, ein guter Schritt wäre jetzt, wenn wir die Projektion der Hauptkarte auf 25.832 und dann wird wahrscheinlich auch das Verlinken funktionieren. Jetzt macht es auch bei mir Klick, das ist so ein schöner Aha-Effekt, das ist besonders schön, wenn es während der Demo-Session kommt, weil dann habe nicht nur ich die Erkenntnis, sondern alle, die hier zuhören und die zukünftig mal das Video sehen. Also ich hoffe, dass das der Fall ist. Es wäre natürlich jetzt peinlich, wenn es nicht so wäre, aber probier doch mal aus, ob jetzt die Verlinkung funktioniert.
Ja, warte mal. Jetzt hat er den nicht genauso aufgemacht, wie er den nicht aufmachen soll.
Genau, das Problem mit den zwei Fenstern, was Johannes vorher beschrieben hat, auf einem Bildschirm, das war echt die Hölle immer. Oder ist gerade die Hölle. Genau, deswegen ist dieses Andocken halt so wahnsinnig wertvoll. Ne? Was eben auch wirklich, glaube ich, erst in einer der letzten beiden QGIS-Versionen dazugekommen ist. Aber das ist jetzt die absolut aktuelle Version, die passenderweise Münster heißt. Ne?
Macht er nicht.
Wie macht er nicht?
Macht er gerade nicht.
Da unten, du hast doch...
Das ist natürlich wirklich
wir
schlecht.
Mach mal den Bildschirm klein, den Hauptfenster da oben. Kann ich mal kurz?
Na klar. Ja, also eine klassische Demo-Session.
Ja, genau.
Das
alles gut. So, wir haben ja ein bisschen Zeit und genau. Du kannst mal gucken, ob schon Fragen reingekommen sind, außer warum sind die Typen so inkompetent. Das ist echt komisch. Also,
sind schon Fragen reingekommen, Henning?
So, jetzt kommen, okay. Egal. Wir speichern das jetzt einfach mal hier so ab und öffnen es einfach nochmal neu. Die Zeit haben wir kurz. Das, auch das Problem ist auch der Arbeitsrechner und da ist Windows drauf und das ist natürlich eh mehr die Hölle. Genau, das ist... Ja, genau, das Problem ist jetzt halt, durch den Rechnerwechsel ist hier halt leider noch Maidenhead drauf, weil es die vom AZ administrierte Version ist und die sind immer ein paar Versionen hinterher. Genau, aber wir kriegen das trotzdem alles hin, also keine Panik. Genau, so, jetzt gucken wir mal.
Layer,
genau, Georeferenzierung, zack, da ist er doch, also haben wir es doch. So, und jetzt versuchen wir mal wieder ein bisschen die Magie, so, also wir laden wieder unsere Braunsfels-Karte rein und holen unsere Punkte wieder. So, in Data, GCP, also hier, ne, heißt genauso wie die andere Dateien, ja, fast genauso eigentlich mit der Änderung, genau. So.
Jetzt auf die Seite ziehen.
So, und genau. Ne, leider nicht, schade.
Ja. Ne,
genau, die Funktion. Okay. Also bei den anderen hat es auf jeden Fall funktioniert, aber wir haben auf jeden Fall wieder unseren Georeferenzer. Genau, sorry für die kurze Unterbrechung.
Ja. Ich weiß noch nicht, warum man jetzt nicht an die Seite will, aber das lassen wir jetzt einfach so.
Genau.
Genau. Und jetzt haben wir quasi, wir haben unsere Karte geladen, wir haben unsere Punkte gesetzt und dann gehen wir jetzt in die Transformationseinstellung. Transformationstyp, gehen wir später noch mal ein bisschen mehr drauf ein. Ziel-KBS wird eigentlich aus der Projektdatei genommen. Die Ausgabedatei ist so ein Ding, da haben wir, also ich von sehr vielen Leuten, die das benutzen, irgendwie verschiedenste Meinungen zugehört, wie man das handhabt. Ich handhabe das persönlich so, dass ich die Ausgabedatei quasi nach dem Transformationstyp, den wir benutzen, und der Abtastmethode benenne. Also, dass man quasi zum Beispiel jetzt sagt Braunfels Unterstrich, das können wir direkt auch machen, Poly 1, weil wir es mit Poly 1 referenzieren. Und dann sage ich NN für nächster Nachbar und hänge dann eine Version dran 01. Weil das quasi der Name von dem später georeferenzierten GeoTIFF ist und man damit quasi einen Überblick behält, wenn man versucht, Sachen auszuprobieren. Ich gehe jetzt davon aus, dass jemand, der dieses Tool benutzt, jetzt nicht eine große Batch-Verarbeitung von 30.000 Karten oder so macht, dass man das ausprobiert, dass man die Übersicht darüber behält. Es gibt, ich kenne leider keine bessere Funktion, wie man es verwalten kann, aber das ist schon recht praktisch. Genau, Kompression.
Genau, da häufig probiert man ja auch verschiedene Transformationstypen durch und dann ist es natürlich sinnvoll, dass man einfach weiß, okay, mit welchem Transformationstyp habe ich das jetzt gerechnet, einfach um den Überblick zu behalten.
Genau, und dann ist das Einzige, was man noch einstellen muss, ist entweder, falls nötig, 0 für Transparenz. Das ist, wenn man zum Beispiel diesen schwarzen Bildrand weghaben möchte, beziehungsweise, ja okay, nicht zu weit ausführen, und das unterste, die Passpunkte speichern und Fertigkeitsstellung ins Projekt sind halt wichtig, vor allem die Passpunkte. Damit erstellen wir uns halt diese Points-Dateien, die man dann quasi nachhalten kann und auch einem, zum Beispiel einem korrekt durchbenannten GeoTIFF auch die Punkte zuordnen kann und reproduzieren kann, wie man irgendwo hingekommen ist. So. Muss passen. Und dann muss man einfach nur noch auf Referenzieren klicken und dann sollte das Bild eigentlich da sein. Haben wir doch irgendwas drüber gelegt? Nee, darum.
Ja, okay, so, dauert
genau. eine Weile. Und dann haben wir jetzt quasi, genau, das passiert, wenn man den Transparenz nicht auf Null setzt, dann kriegt man diesen, genau. diesen verzögerten Kasten da drum. Aber wenn man den, ich kann das einfach nochmal durchlaufen lassen.
Genau, also geh mal ruhig ein bisschen raus. Genau, ja.
Genau.
Ah ja, genau. Das auch. Du kannst ja nochmal die Datei umbenennen, dass man den beide sozusagen...
Genau, und 02.
Genau. Genau. Also wir haben jetzt Poly 1 genommen, das verändert die Karte in sich nicht besonders stark, sondern es dreht sie entsprechend, sie skaliert die Karte. Genau, bei Poly 2 und Poly 3 werden die Verzerrungen innerhalb der Karte nochmal stärker. Das werden wir uns gleich dann nochmal im Detail anschauen, haben ein paar vorbereiteten Referenzierungen, die wir gemacht haben.
Genau.
Genau, prinzipiell, das wäre sozusagen jetzt der Referenzierungsschritt. Du kannst mal ein bisschen reinzoomen, mal ein bisschen genau zeigen. Der nächste Schritt wäre jetzt in dem Fall natürlich, man müsste noch eine Maske schneiden und dann noch die Datei ausschneiden. Das zeigen wir jetzt an der Stelle nicht, das kommt jetzt gleich dann im zweiten Teil. Da werden wir es am Beispiel von der Vektordatei die Karte ausschneiden, weil ich will natürlich am Ende, wenn ich die Karte jetzt auch mit anderen Karten kombiniere, nicht unbedingt die Legende drin haben, ne? Weil dann habe ich irgendwie 5 verschiedene Karten mit den Legenden, die sich gegenseitig überlagern, das ist auch doof. Ne? Deswegen wollen wir die natürlich dann auch ausschneiden. Geht auch ganz, guter Tipp, geht auch ganz einfach mit QGIS und genau, das zeigen wir euch dann gleich nochmal im Detail.
Genau, und dann habe ich jetzt genau. hier nochmal zum Beispiel die Liegenschaftskarte unter unserer referenziertes Bild runtergepackt, die Transparenz ein bisschen erhöht, dann sieht man halt, dass das relativ gut auf die Liegenschaftskarte passt. Gut.
Ja. Ja. Okay, ich bin ein bisschen älter, ich setze mich hin, ich habe ein bisschen, sonst kriege ich Rücken hier. So, genau. Du kannst mal reingucken, ob irgendwie eine Frage kam jetzt zum ersten Block. Gut. So, genau, wir steigen jetzt mal zum zweiten Teil ein. Ich mache mal die Georeferenzierer zurücksetzen. Genau, lösche mal alle Passpunkte. Genau. Und genau, man kann entweder, wie wir es gerade eben gemacht haben, hier über dieses Raster hinzufügen. Man kann aber auch das ganz einfach per Drag and Drop machen. Das mache ich in dem Fall jetzt mal. Also wir hatten jetzt gerade eben hatten wir eine Karte aus dem zweiten Hälfte 19. Jahrhundert. Da ist die Vermessungstechnik schon ganz gut fortgeschritten. Da kriegt man das in der Regel mit Poly 1 oder Poly 2 ganz gut hin. Also das ist wirklich, also wenn man da Poly 3 oder eine andere höhere Transformation braucht, dann haben die Vermesser damals irgendwie Mist gebaut. Also in der Regel sollte man da mit den niedrigen Ordnungen durchkommen. So, ich habe jetzt hier die Karte mal per Drag and Drop hinzugefügt. Genau, ist wunderbar, ist da. Genau, das ist jetzt eine Karte vom Anfang des 19. Jahrhunderts, auch wenn es keine historische Kategorie ist, eine sehr schöne Karte von Wetzlar, aufgenommen um 1809, meine ich. Genau, man sieht schon, die Karte ist selbst in einem nicht so guten Zustand, also sie hat diese Risse, ne, die einfach durch die Lagerung entstanden ist. Die Karte selbst ist nicht optimal vermessen. Genau, auch in dem Tutorial wird es dann auch genau beschrieben. Auch hier sind dann Ground Control Points in unserer Datei. Vielleicht an der Stelle springe ich nochmal kurz in die, so wird es dann nachher aussehen. Also es ist ein wirklich detailliertes Tutorial, das wir angefangen haben zu erstellen. Das ist noch nicht ganz fertig über Docosaurus. Wirklich sehr empfehlenswert für Dokumentationen auch. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Das ist wirklich super Developer Experience auch. Genau, und da sind eben diese einzelnen Kapitel. Also wir haben jetzt mit Grundlagen der Referenzierung angefangen. Das ist sozusagen das Nudelkochen und wir sind immer noch beim Nudelkochen, aber schon ein bisschen selbstgemachte Nudeln sozusagen. Ne? Genau, und dann kommen wir eben Kapitel 2, sind fortgeschrittene Techniken, da werden wir eben über Referenzierung, über Eckwerte das machen und dann am Ende ist dann wirklich ein bisschen komplexer, da geht es dann um Projektionen, Javi, ne? Also was für dich, genau. Ja, das nur so zum Info. Also danach zeigen wir auch nochmal auf einer Abschlussfolie auch nochmal den Link, unter dem das dann veröffentlicht sein wird. Das wird dann unter meiner Website dann laufen. Genau. Das nur so ganz kurz nochmal an der Stelle. So, ich würde jetzt einfach mal kurz ein paar Referenzpunkte, die hier vorbereitet sind, mal dazuladen. Wir müssen es ja nicht übertreiben. Wir nehmen mal einfach hier 200. Zack. So. Und genau, wir sehen schon, das sind eine Ecke mehr. Jetzt nervt mich das irgendwie hier. Dann mache ich das gerade nochmal kurz raus. Mache ich einfach die IDs weg, ne? So, genau. Okay. So, jetzt müssen wir nach Fritzlar gehen. Hier übrigens auch ein Feature, das auch seit QGIS ein paar Versionen drin ist, ist, dass der Nominatin-Ortsfinder integriert ist. Das heißt, wenn man ein Größerzeichen eingibt und den Ort, dann kriegt man direkt Vorschläge, wo das ist. Ach so, ja, Entschuldigung. Okay. Genau. Und kann dann direkt hinspringen. So, in dem Fall nach Fritzlar. So. Ich mache jetzt mal den Georeferenzierer zu gerade und will einfach mal so ein bisschen die Unterschiede zwischen den verschiedenen Transformationstypen zeigen. Also wir hatten ja vorher, hatten wir Poly 1 ausgewählt und ich hatte schon gesagt, je älter die Karte wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir eine Transformationstyp höhere Ordnung brauchen, also Poly 3, Poly 3 oder Thin Plate Spline. Der Unterschied ist im Wesentlichen, dass bei Thin Plate Spline kriegen die Passpunkte quasi absolute Priorität. Das heißt, die Karte wird so referenziert, dass die Passpunkte exakt passen und dazwischen wird halt versucht, die Karte so zu verzerren, dass die gesamte Karte dazwischen passt. Führt natürlich dazu, dass gerade Linien sich gerne mal verbiegen. Aber das ist in der Theorie beschreibt sich das ganz nett, aber in der Praxis sieht man es einfach nochmal schöner. Deswegen machen wir jetzt hier mal so, da muss man gerade mal die graue Liegenschaftskarte ist da oben noch an irgendwo, ne? Die müssen wir abmachen, so, okay, passt. So, okay. Also, wir sehen jetzt hier, ich habe das wieder hier mit der Dateierweiterung, also wir haben jetzt hier, das ist eine TPS-Karte, also das ist das, was ich gerade eben beschrieben habe. Das heißt, hier an diesem Punkt hat QGIS die Karte, also der Referenzpunkt ist genau derselbe Punkt wie im wie angegeben und dazwischen verzieht sich dann eben die Karte. Genau. So, ich mache mal dahinter, mache ich mal eine Poly 3 an. Also man sieht schon der Unterschied. Ne? Also hier sieht man es sehr schön, wenn man nur hier auf diese Ecke von der Kirche guckt. Ne? Also hier oben haben wir die Kirche und hier unten kommt eben diese Mauer, die ist bei TPS stark verzogen. Ne? Bei Poly 3 wird sie erhalten. Deswegen ist immer die Abwägung, also wenn man diese Karten hat, wie exakt will ich es haben. Ne? Das ist auch wirklich eine Grundsatzfrage, die sich mir auch stellen muss, weil letztendlich sind das natürlich erstmal, also für mich als gelernten Historiker sind das erstmal Quellen. Ne? Klar, Quellen, die wir bearbeiten, aber wir müssen überlegen, wie stark wollen wir sie verzerren und wie viel Informationen können wir noch rausbringen. Also wie stark verzerren wir die Karte, um sie auf heutige Geodaten überlagern zu können. Und das ist letztendlich immer eine Abwägungsgeschichte, die ja letzten Endes auch von jedem Einzelnen für sich beantwortet werden muss. Wie gesagt, also meine persönliche Meinung wäre in dem Fall lieber Poly 3 und dafür sozusagen den Originalcharakter der Quelle eher erhalten, als sozusagen wirklich an jedem einzelnen Passpunkt exakt zu sein. Ja, sehr gut. Ich mache noch eine Sache kurz vor. Also hier waren massiv viele Punkte gesetzt, um das sozusagen zu machen. Das heißt, kann man das nicht irgendwie zu schnell? Okay, danke für den Hinweis. Genau. Wir machen einmal kurz, mache ich mal einen direkten Vergleich zwischen einer Thin Plate Spline Transformation, die mit 200 Punkten gerechnet wurde und einer, die mit 800 Punkten gerechnet wurde. Also das hier ist die, genau. Ah nee, das ist ja die Poly 3, sorry. Also hier sind sie, genau. Ja. Ja. Also hier, ne, wurden die Passpunkte, sind mehr drin, aber dadurch haben wir auch mehr Verzerrung. Also letztendlich heißt dann auch nicht, dass mehr Punkte sozusagen besser in jedem Fall sind. Genau, aber auch diese Daten werden dann auch im Tutorial sozusagen verfügbar sein. Man kann sich das einfach mal im Detail anschauen. Was auch ganz interessant ist, dann gehe ich gleich auf die Frage ein, ist nochmal, wenn man sich nochmal anschaut, wie einzelne Projektionstypen von Ferne betrachtet sozusagen aussieht, da sieht man nämlich auch sehr schön, wie die nochmal wirken. Also hier haben wir die TPS, das ist die TPS. Das heißt, da sehen wir eben diese lokale Wirkung. Also im Endeffekt sind diese Ground Control Points wie so kleine schwarze Löcher, die die Karte in sich verzerren, also die alles in der Nähe an sich ransaugen, außer es gibt halt ein anderes kleines schwarzes Loch, das es in seine Richtung saugt. Ne? Also vielleicht so als Bild, was vielleicht so ein bisschen hilft. Genau, und Poly 3 verzerrt halt die Karte mehr über die Gesamtheit der Karte. Also man sieht hier oben schön am Kartenrand gerade eben, wie sich das eben auch nochmal verzerrt, weil eben jeder Punkt zusammen dann auch entsprechend die Karte dann modifiziert. Und bei Poly 2 ist es eben nicht ganz so stark wie bei Poly 3. Aber da wäre meine Empfehlung, einfach mal ein bisschen auch mit diesen Beispieldaten rumzuspielen und sich das einfach mal anzuschauen und diese Transformationstypen auch zu betrachten. Ja.
Also das war ja auch unser Tipp, dass man, wenn man die Sachen vernünftig versioniert, man findet halt vieles nur über Probieren auch raus, würde ich halt auch sagen. Also wir haben sogar mehrere Fragen. Die eine Frage kann ich in Einstellungen von Bittiefen, kann ich die Einstellung von Bittiefen festlegen? Beispielsweise 8 bis 24 8 oder 24 Bit, in der Regel sind exportierte Geotypes bei 32. Kannst du das beantworten?
Ja, also leider ist es so, dass in QGIS im Georeferenzierer nicht alle Funktionen vorhanden sind, die eigentlich in der Grundlagenbibliothek GDAL drin sind. Das heißt, man müsste tatsächlich erstmal aus dem Georeferenzer raus exportieren und dann könnte man mit GDAL so Feinjustierungen machen, wie die Bittiefe festlegen oder auch die Komprimierung zum Beispiel in einem Dropdown, wenn wir es nochmal kurz angucken hier. Ich mache nochmal kurz den Georeferenzierer auf. dann ist es so, wo ist denn jetzt wieder, oh, das ist doch echt die Hölle hier. Okay. Dann ist es so, dass man nur eine LZW-Komprimierung einstellen kann, zum Beispiel keine JPEG-Komprimierung. Und eigentlich reicht für die meisten historischen Karten eine JPEG-Komprimierung, insbesondere wenn ich sozusagen nur damit arbeiten will, dann läuft meine Platte auch nicht so schnell voll, ne? Weil die TIFF-Dateien werden relativ schnell groß. Und wenn ich halt da mehrere exportiere, dann kann es recht schnell groß werden. Das heißt, letztendlich diese Feineinstellungen müssen eigentlich immer über die Exportfunktion, also sozusagen erstmal georeferenzieren und dann per Export dann die Feineinstellungen QGIS
einstellen. Es gibt dann auch diese Erzeugungsfunktionen, die in den Transformationseinstellungen sind, aber die würde ich halt nicht empfehlen, wenn man, also ich glaube, wenn man die benutzen kann, benutzt man eh nicht mehr den Standard Georeferencer aus QGIS. Das würde ich so als intuitive Grenze so ein bisschen ziehen. Wir haben noch zwei andere Fragen. Die eine Frage wirst du lieben. Wie viele Passpunkte sollen für die Georeferenzierung verwendet werden? Je mehr Punkte, desto besser die Georeferenzierung.
Naja, das kann man auch gar nicht so pauschal sagen, ne? Weil letztendlich, wenn man natürlich Punkte reinnimmt, also wenn man sich vorstellt, diese Karten haben natürlich immer irgendwo einen Messfehler und man weiß nicht genau, man sieht schon, wo dieser Messfehler liegt, aber wenn ich jetzt anfange, bei einem Punkt, wo viele Messfehler drin sind, viele Punkte zu machen, dann verzehre ich je nach Transformationstyp auch die Gesamtkarte. Und dann habe ich zwar mehr Punkte gesetzt, aber letztendlich ist mein Referenzierungsergebnis über die gesamte Karte eigentlich schlechter. Also das heißt, so diese Regel, mehr Punkte, desto besser, das ist eigentlich auch nicht wirklich richtig. Das hängt einfach auch von der Karte ab.
Ja, und dann haben wir auch die Frage, wie erstellt man Passpunkte oder kommt ihr noch später dazu?
Ja, das war das, was Johannes vor noch gezeigt hatte eigentlich. Genau, also wir können es ja nochmal... Dann kurz nochmal, ich zeige es nochmal vielleicht im Verlauf nochmal, wenn wir jetzt auf die anderen Karten zu sprechen kommen. Genau, irgendwie ist das mit diesem Georeferenzierer hier drauf nicht so optimum. Ich weiß auch nicht, was das ist. Genau. Ja. Gut, dann wäre Kapitel 1 sozusagen erstmal abgeschlossen mit ein paar kleineren Fallstricken. Tut uns leid, es war jetzt irgendwie hier auf dem Rechner vorbereitet und jetzt läuft es auf dem Rechner, aber ich glaube, hat trotzdem jetzt erstmal soweit ganz gut funktioniert. So, jetzt haben wir im ersten Kapitel uns manuelle Passpunkte gesucht. Das ist schön und gut für manche Karten. Manche Karten sind aber so gut vermessen und haben auch ihre geografischen Informationen schon in sich, dass es Quatsch ist, irgendwie massiv viele Passpunkte zu setzen. Also man findet relativ viel Tutorials online auch zur Georeferenzierung von topografischen Karten. Und dann fangen die Leute an, irgendwie zu sagen, ja, und hier ist die Straßenkreuzung, dann setzen wir es hier, ne? Und das ist Quatsch, muss man ganz klar sagen, weil eine topografische Karte ist immer eine generalisierte Karte. Das ist bei einer 1 zu 25.000er Karte nicht ganz so schlimm, weil da ist 1 Millimeter 25 Meter. Aber wenn Sie jetzt anfangen, eine 1 zu 100.000er Karte zu referenzieren, dann ist 1 Millimeter auf der Karte 100 Meter. Das heißt, die Straße, die Sie da sehen, die ist vielleicht im Original, ne, sagen wir mal, 2 oder 3 Millimeter breit. Das wäre sozusagen in der Realität, Anführungszeichen Ende, 300 Meter. Das heißt, auch die Straßenkreuzung, die Sie für die Referenzierung nehmen, ist entsprechend dann versetzt. Und wenn Sie dann auf die Straßenkreuzung an die Ecke von der TK 100 den Punkt setzen und im Orthofoto auch an die Straßenkreuzung, von der Sie denken, dass es dieselbe Straßenkreuzung ist, dann haben Sie nicht denselben Punkt gesetzt, sondern Sie haben den generalisierten Punkt aus der TK 100 gesetzt und den Punkt, wo heute die Straßenkreuzung noch liegt. Genau, deswegen ist es prinzipiell besser für diese Referenzierung tatsächlich die Triangulationspunkte aus der topografischen Karte zu nehmen, wenn man den händischen Weg gehen will. Ich zeige gleich nochmal, wie man über die Koordinaten-Eckpunkte gehen kann. Genau, das wäre sozusagen dann hier der Weg. So, ich lade mal die Karte gerade dazu. Das ist diese hier, das ist jetzt eine topografische Karte, ich meine von 1970. Von Frankfurt Ost, ne? Also gucken wir uns die gerade mal so ein bisschen an, genau, also hier oben dann die Legende und genau, was wir eben auch haben in den topografischen Karten sind diese praktischen Angaben in der Ecke, heißt eigentlich alle historisch referenzierten Karten, die Sie online sehen, wurden so gemacht, dass man einfach die Eckpunkte abklickt, darüber habe ich die geografischen Informationen, darüber kann ich sie georeferenzieren und der Vorteil, ich habe sofort eine Maske, an der ich es ausschneiden kann, genau. So, wenn ich jetzt aber sagen würde, ich will es jetzt über manuelle Punkte machen, dann sollte man eben nicht über sowas gehen wie Straßenkreuzung, sondern, das habe ich damals von Esther auch gelernt, Was zum Beispiel exakter ist, sind tatsächlich auch nochmal Flüsse oder bestimmte Kanäle, weil die hydrologischen Features, korrigier mich bitte Esther, zuerst traditionell in der Kartografie eingetragen wurden. Und die anderen Sachen wie Eisenbahnlinien, Straßen wurden danach eingetragen und dann eben über Verdrängung dargestellt. Genau, also das hängt dann auch so ein bisschen von der Kartografiegeschichte dann auch ab. Ich wollte Ground Control Points laden, ne? Genau, so. Also dann nehmen wir mal erstmal die manuellen Punkte. Da sind einfach mal ein paar Punkte hier unten in die Ecke gesetzt. Genau, was auch ganz praktisch ist, man kann auf jeden Punkt einen Rechtsklick machen und kann rezentrieren. Dann sieht man sofort, wo der Punkt ist. Genau. Und in dem Fall ist der Punkt jetzt hier auf der Paulskirche, und zwar da, wo sozusagen auch dieser Punkt ist. Und dieser Punkt zeigt an in der topografischen Karte, wo der eigentliche Triangulationspunkt ist. Und wenn man den sozusagen nimmt und dann im Ortefoto auch den Kirchturm nimmt, also die Spitze, dann hat man wirklich eine 1:1-Match, ne? Weil das ist sozusagen dann auch eine exakte kartografische Repräsentation eines Punktes sozusagen in der Landschaft. Genau, und das könnte man jetzt machen, und meinetwegen können Sie jetzt auch, wenn Sie irgendwie Zeit und Lust haben, irgendwie hier 40 weitere Punkte für die gesamte Karte setzen, ist aber tatsächlich nicht notwendig. Denn es gibt einen viel besseren Weg, das zu machen. Genau, also ich fange mal damit an, dass ich hier nochmal ein bisschen Hintergrund oben gebe. Ich hoffe jetzt mal, dass jetzt gleich die Verlinkung dann auch funktioniert. Genau, also wir haben ja diese Blattschnittwerte, ja, und die haben sich zumindest seit, sage ich mal, 1900 nicht geändert. Das heißt, eine topografische Karte von um 1920 hat denselben Blattschnitt, wie das heute noch der Fall ist. Das ist einfach eine historische Konstanz, die wir dann auch in dem Fall ausnutzen können, indem wir vom BKG die Blattschnittwerte runterladen. Also das ist jetzt hier fürs gesamte Bundesgebiet. Genau. Und ich gehe jetzt mal hier nach Frankfurt. Genau, und das hier ist unsere Karte. Also wir sehen hier auch wieder die Referenzpunkte, die jetzt händisch gesetzt wurden. Die lösche ich gerade mal. Genau, ups, machen wir es einfach so. Genau. Und es gibt jetzt, ich zeige jetzt mal zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass ich dieses Blattschnittverfahren dazu nehme. Und hier die Punkte setze, also das ist vielleicht nochmal für die Frage von gerade eben, wie setze ich Punkte hier oben, ne? Also neben diesen Transformationseinstellungen gibt es diese drei Funktionen, Punkt hinzufügen, Punkt entfernen, Punkt verschieben. Und ich nehme jetzt eben Punkt hinzusetzen und gehe hier in die Blattecke. Und dann könnte ich es eben manuell eintragen, das mache ich gleich noch, da kommt dann ein bisschen Transformationszauberei in QGIS. Aber jetzt machen wir es erstmal über die Kartenansicht.
Genau, so. Also die Unterscheidung ist, dass quasi die Kartenansicht bedeutet, wir nehmen aus dem oberen Teil uns die Punkte.
Genau.
Und nicht aus dem unteren Teil.
Genau, ich habe jetzt hier in die linke obere Blattecke von der Vektordatei geklickt. Tatsächlich in der aktuellen QGIS-Version, das wäre ganz schön gewesen, da gibt es jetzt ein neues Feature, das seit Januar im Main Branch ist, dass man auch aus dem Georeferenzierer Vektordateien snappen kann. Also dass man sozusagen nicht exakt hinklicken muss, sondern wie man das auch von der vom Vector-Editing kennt, dass man direkt eine Snapping-Funktion drin hat. Genau. Habe ich ja gerade eben schon. Genau. Ist okay. So. Genau, und das würde ich jetzt für alle vier Eckpunkte wiederholen. Das lasse ich jetzt aber, weil wir wollen ja ein bisschen vorankommen. Das heißt, ich habe da was vorbereitet, wie das in so Kochshows immer heißt, ne? Und zwar hier habe ich das Blattschnitt Points genannt. Und das sind im Endeffekt dann auch die vier Punkte. Genau. Das ist echt schade, dass das mit der mit dem Nachverfolgen ist irgendwie nicht funktioniert. Ich kann es mir gerade echt nicht erklären, woran es liegt. Ah, hier ist es! Sowas macht mich glücklich. Die Nachverfolgungsfunktion. Jetzt funktioniert sie auch. Wenn ich hier oben, habe ich zwei Symbole. Ne? Also wir haben hier dieses Kästchen mit dem orangenen Pfeil. Das ist Georeferenzierung mit QGIS verbinden. Das heißt, wenn ich die Hauptkarte bewege, bewegt sich mein Referenzierungsfenster. Und daneben ist QGIS mit Georeferenzierung verbinden. Das heißt, wenn ich mein Referenzierungsfenster bewege, dann bewegt sich auch die Hauptkarte. Und man kann auch tatsächlich beides machen. Und dann macht es nämlich einfacher, die Passpunkte zu finden. Also es ist besonders praktisch, wenn man halt händische Passpunkte setzt, weil Sie sehen, ne, es folgt jetzt hier sich gegenseitig. Ne? Also ich bin dann, oh, So, ein bisschen weit raus, aber dann zeigt man es auch nochmal schön, ne? Genau, wenn ich
hier. Da hättest du zum Beispiel auch die, kann man einfach auf Karten, auf den Rasterbildumfang zurück und da muss man gar nicht mehr scrollen, sondern kommt genau in den Bereich auf der
genau, Karte zurück. Exakt. Ja. Genau, also das ist ein super praktisches Feature. Damals hat mir das ein Kollege gezeigt, vor, ich glaube, mittlerweile 2 Jahren oder so. Ich kannte das damals noch nicht und dachte mir, oh, Gott sei Dank. Weil man früher ist man immer rumgegangen, hat gesucht und wo ist denn der Punkt? Das muss die Karte verschieben und sich visuell orientieren. Und so, man fängt an, ne? Guter Tipp auch für diese Nachverfolgung, man fängt an mit Helmut, dann reichen mir nämlich 2 Punkte, setze eine links oben, eine rechts unten oder andersrum und kann dann diese Nachverfolgungsfunktion anmachen, setze meine Punkte und dann kann ich immer noch den Transformationstyp ändern. Ne? Mit Helmut reichen mir wirklich 2 Punkte und die Karte verfolgt nach und ich finde die Punkte viel, viel einfacher. Also genau. Also ich bin total happy, dass das jetzt funktioniert hat. Danke, Computer. Weil das wäre schade gewesen, wenn wir das nicht hätten zeigen können. Okay. So, und dann würde ich eben wieder reingehen und würde hier sagen, okay, in dem Fall ist es eine exakt vermessene Karte. Ich muss nichts in der Karte korrigieren. Ich habe auch gar nicht die Punkte, um irgendwas zu korrigieren. Das heißt, ich gehe einfach auf eine normale Polynomial 1 Transformation. Das heißt, die Karte wird einfach entsprechend nochmal skaliert und angepasst. Genau. Und gegebenenfalls gedreht. Genau. Ich mache das einfach mal kurz. So, dann müsste jetzt gleich die Karte oben erscheinen. Genau. Wir können mal den Georeferenzierer, ja gut, lassen wir mal offen. Der macht irgendwie heute so viel Ärger mit dem Auf- und Zumachen. Oh, das war ein Fehler. Jetzt bin ich rausgegangen. Wer sich wundert, warum die Welt so komisch aussieht, wir transformieren ja gerade nach UTM 32N. Und deswegen versucht er jetzt die ganze OpenStreetMap Karte quasi in UTM 32N zu projizieren. Ach, das muss doch jetzt nicht sein.
Wir haben ja noch eine Frage.
Ah ja,
sehr schön. Die Deklinationenabweichung von Kompass Nord war in den letzten Jahrhunderten für Deutschland stets eine Abweichung nach Westen. Die Deklination lässt sich für jeden beliebigen Zeitpunkt auf einer US-Seite NGDC berechnen. Gibt es eine vergleichbare europäische Seite? Leider wird die amerikanische Seite bei Haushaltssperren immer wieder mal abgeschaltet.
Also das hört sich super interessant an und das würde ich mir gerne mal anschauen, da kann ich jetzt leider nichts zu sagen. Aber,
ich auch nicht.
Ja. Aber ja, das ist ja das Schöne, wenn man so ein kompetentes Publikum hat, dann kommen da auch Fragen rein, die man nicht beantworten kann. Aber ich würde mir auf jeden Fall mal diese Seite anschauen, das hört sich sehr interessant an, also die sollten wir auf jeden Fall archivieren.
Ja, und warte, noch eine zweite Frage. Sollte eine ältere topografische Karte in dem KBS der Karte Gauss-Krüger georeferenzieren und dann UTM mit Referenzgitter transformieren?
Das machen wir gleich.
Ja. Machen wir gleich.
Genau. So, eine Sache wollte ich vorher noch zeigen. Ich habe ja vorher gesagt, der zweite Schritt nach dieser Referenzierung ist eigentlich nochmal eine Maske bereitzustellen. In dem Fall haben wir unsere Maske. Wir haben ja das Gitter des BKGs. Das habe ich jetzt hier drin. Das heißt, ich selektiere jetzt einfach mal den Plattschnitt, den ich auch zum Referenzieren verwendet habe. Das ist jetzt gelb hinterlegt. Und wenn ich jetzt reingehe unter die Rasterwerkzeuge bei Extraktion, kann ich eine Raster auf Layer-Maske zuschneiden. Genau, da gebe ich dann den Eingabelayer rein. Oh Gott, wir haben zu viel Layer hier drin. Ich meine, das müsste der hier sein, aber vielleicht auch nicht. So, und die Maskenlayer ist eben dieser Plattschnitt 25 und ich mache hier wichtig noch dieses nur gewählte Objekte, weil ich habe ja diesen einen Plattschnitt ausgewählt. Genau, und dann hoffe ich mal, dass das, wenn er startet, genau, dann kriege ich eben nochmal einen temporären Layer. Wo ist der hin? Hier oben abgeschnitten Maske, genau. Und man sieht, ne, ich mache mal hier unten aus, das ist jetzt wirklich nur die ausgeschnittene Karte. Das heißt, ich kann auch die Nachbarkarte. Oh, 5 Minuten nur noch, scheiße. Schade. ja, so ist das mit Demo-Sessions, ne? Aber ich würde dann kurz auf jeden Fall nochmal diese Sache mit den Transformationsparametern kurz zeigen.
Und danach wollen wir noch kurz die letzte Frage dann noch.
Ja, weiß nicht. Nee, Fragen machen wir jetzt nicht mehr. Außer die ist wirklich so essentiell gut, dass wir die machen müssen. Also tut mir leid, aber genau. Müssen wir mal kurz mal hier durchkommen. Genau, jetzt habe ich schon wieder denselben Fehler gemacht. So, okay. Ganz kurz nochmal diese Sache mit dem die Originalparameter verwenden, weil das ist tatsächlich eine sehr gute Strategie, um die Karten auch referenzieren zu können. Das heißt, ich lade nochmal kurz dieselbe Karte kurz rein hier. So. Genau, und ich habe hier oben meine geografischen Koordinaten. Das sind jetzt aber natürlich keine WGS-Koordinaten, sondern es sind eben deutsche Hauptdreiecks-Koordinaten. Das heißt, ich wechsle das KBS, das Koordinatenbezugssystem, auf DHDN. Das ist jetzt standardmäßig nicht da, das ist da, weil ich das häufig verwende. Wenn das bei Ihnen daheim nicht da ist, dann muss man hier auf diesem Transformations- und sich DHDN suchen. Und das ist eben 4314, das wechsle ich jetzt mal. Und genau, dann kann ich hier auch alternativ zu dem in der Karte anklicken, kann ich eben auch hier direkt die Parameter angeben. Das heißt, ich würde hier 840 in, doch 840 in der Länge, genau, und 5012 in der Höhe angeben. Und ich mache das aber nicht in EPSG 25832, sondern auch hier im deutschen Hauptdreiecksnetzwerk. Wenn ich jetzt auf OK klicke, wo kann ich denn nochmal die Punkte wieder anmachen? Weißt du das, Johannes, gerade? Unter Einstellung? Nee, Sicht. Dass unten die Punkte angezeigt werden, meine ich. Ja, Georeferenzierung kontrollieren. Ja, ist jetzt egal. Auf jeden Fall, er rechnet es dann direkt in dezimale Koordinaten um. Ich mache das mal für, habe das auch vorbereitet hier. Das ist hier Platzschnitt DHDN-Points, habe ich genannt. Bei den Points-Referenzierung macht es auch immer Sinn, sich irgendwie ein Kürzel zu nehmen, das eben anzeigt, in welcher Transformation das stattgefunden hat. Genau, dann laden wir hier die Passpunkte. Wir haben auch hier wieder 4 Passpunkte, jetzt eben über die Koordinatenecken gesetzt. Und wenn wir jetzt, es ist doof, weil ich müsste eigentlich unten zu sehen haben. Ja, mach mal schnell rein. Ah, super, danke. Genau. Also hier unten sieht man, ne, ist jetzt 8.66, das heißt, es wurde in eine Gleitkommazahl umgerechnet. Und wenn ich jetzt in die Transformationseinstellung gehe, jetzt kommt so ein bisschen Zauberei, und wechsle mein KBS auf das KBS, in das ich eigentlich transformieren will, dann ändern sich hier unten alle Koordinaten auf UTM32N. Noch nicht? Wenn ich auf OK klicke, yes, okay. Genau. Und dann kann ich dasselbe Spiel nochmal machen, ne, meine Transformationseinstellung wieder transformieren. So, jetzt, weil wir wirklich ganz, ganz knapp dran sind, will ich nochmal einmal ins letzte Kapitel springen, weil ich da einfach das nochmal kurz zeigen will. Das ist eine Europakarte. Die Sache ist, wenn Sie quasi referenzieren, dann ist es immer wichtig, dass Sie sich überlegen, welches Koordinatensystem oder welche Projektion wurde für historische Karte verwendet. Ich habe hier mal ein Beispiel rausgesucht, bei dem man es eben sehr schön sieht. Das ist diese Europakarte hier, die ich in der David Rumsey Map Collection runtergeladen habe. Auch da wird der Link dann in dem besagten Tutorial drin sein. Das sollten wir übrigens dann auch nochmal, warum? Bin hier auf Auswahl. Genau. Also hier. Und wenn man hier sich die mal anschaut, dann sieht man eben sehr schön, das ist eben keine Webmercator-Projektion. Die Leute wussten noch damals, was ich gehört, Europa wird natürlich in der konischen Projektion dargestellt. So, wenn ich jetzt anfange und sage, aber ich will diese Karte nach Webmercator projizieren, so, dann kann ich natürlich 500 Punkte über die ganze Karte setzen und eine TPS-Transformation machen. Die Karte sieht scheiße aus. Okay, machen Sie das, wenn Sie Lust haben. Ne? Besser ist es, Sie nehmen die Passpunkte in dem Koordinatenreferenzsystem, das ähnlich ist. Und das ist in dem Fall ein modernes System, das ähnlich ist, ist EPSG 3035. Da wechsle ich mal kurz hin. Das ist eine konische Projektion von Europa. Natürlich sind die Parameter nicht die gleichen. Also vermutlich ist das hier oben auf dem Bessel-Ellipsoid quasi gerechnet und das hier ist auf einem anderen Ellipsoid gerechnet. Aber es ist eine 1 zu schieß mich tot Karte, ne? Das ist nicht so wichtig. Also das Ergebnis wird ganz gut sein. Und deswegen, jetzt kommt die Zauberei noch kurz. Ich hoffe, wir haben Zeit dafür. Ich lade jetzt einfach 3 Punkte hinzu. Das ist Beirut, ein Ort in Russland, den ich mich nicht traue auszusprechen, weil er zu kompliziert ist. Und Gibraltar. So, hier. Ich mache jetzt direkt Versuch 2, weil das die exakte, und Versuch 1 lasse ich mal weg, das war aus pädagogischen Gründen. Also wir haben jetzt hier diese 3 Punkte, die über die Karte gesetzt sind und die eben in EPSG 3035 eingetragen sind. Und wenn ich hier unten mal gucke, wie das aussieht, ne, dann sieht man schon, okay, dann machen wir mal hier den Blattschnitt weg. Das sieht schon ähnlich aus. Also man sieht, das ist keine Mercator-Projektion mehr, sondern man sieht, das ist eine konische Projektion. Genau. Und wenn ich dann eben genau in diese Projektion auch transformiere, dann kriege ich auch ein ganz gutes Ergebnis. So, das machen wir mal kurz. Eine Minute, das kriegen wir hin.
Und wir müssen die Folie mit den...
Genau, die Folie müssen wir unbedingt noch zeigen.
Genau, weil ist die Top-Voted-Frage gerade.
Ja, die Top-Voted-Frage, die kriegen wir hin, okay. Ich kann jetzt auch hier mal zumachen, so. Genau, also die Karte wurde ein bisschen gedreht und man sieht, passt ganz gut, wo auch immer sie jetzt gerade ist. Jetzt habe ich den Überblick hier ein bisschen verloren. Aber ich glaube, die Top-Voted-Frage ist jetzt auch tatsächlich wichtiger. So, und wenn wir jetzt noch Leute quälen wollen, die irgendwie historische Karten mögen oder sich dafür einsetzen, dass Webmercato nicht mehr so häufig verwendet werden, dann kann man immer noch zurück nach Webmercato projizieren. Vorsicht, Triggerwarnung, sieht schlimm aus.
Oh. Ja, ja, das ist das Gesicht, das ich aufmache. Ich persönlich finde die ziemlich großartig, ich mag die.
Ja. Also das hätten sie jetzt auch hinbekommen, wenn sie 1000 Punkte über die ganze Karte gesetzt hätten und eine TPS-Projektion gemacht hätten. Da hätte ich gesagt, Glückwunsch. Aber sie haben offenbar zu viel Zeit. Genau. Ja. Also das wird dann auch alles nochmal im Detail im Tutorial erklärt. Aber die Top-Voted-Frage müssen wir unbedingt noch hinbekommen, weil ich habe extra hier so ein Ding vorbereitet noch. Wo habe ich das denn hin? Mit der Eingangsfolie, die wir eigentlich hätten am Anfang projizieren, wenn das alles so glatt gegangen wäre, wie wir uns das gewünscht haben. Aber so läuft es ja manchmal auch nicht. Ne? Wo habe ich das denn? Startfolie, hey. So, super. Top-voted Frage, ne? Kriegen wir noch hin. Okay. Ja, ist, ja super, danke. F12, F11, was war das denn? Vollbildmodus, das ist gut. So, wunderbar. Haben wir die Top-Voted-Frage auch noch hinbekommen? Genau. Also unten, das ist die URL, georef-qgis.oshistory.eu. OSHistory ist mein Alias bei GitHub. Genau, hier sind auch noch meine Informationen. Vielleicht an alle da draußen, also was wir natürlich nicht machen können, ist einen kostenlosen Referenzierungssupport zu leisten. Ne? Also gerne hier auf die Foskis kommen. Wir sind eigentlich immer auf der Foskis. Genau, vielleicht noch einen kleinen Werbepunkt für die Foskis, für alle, die hier irgendwie über die YouTube-Eingabemaske gekommen sind. Die Konferenz für freie Geosoftware, viele QGIS-Anwender, viele QGIS-Entwickler, der Ort, wo man sein muss, um seine konkrete QGIS-Frage loszuwerden. Und genau, da kann man auch gerne persönlich mich fragen, bitte davon absehen, irgendwie E-Mails zu schreiben mit, ich habe hier eine Karte und möchte die gerne referenzieren. Also das können wir halt leider nicht leisten, aber ja, gerne nochmal eine Frage im Raum. Ach so, Mikro, ja. Gibt mal jemand ein Mikro, kurz der jungen Dame?
Du hast dich gemeldet, ne? Ja,
okay. Das war auch eine lange Minute.
Du hast dich entschieden, genau in der Mitte zu sitzen.
Danke. Ich wollte nur kurz fragen, ich habe den Link eingegeben und es wird ja nach einem Usernamen und genau. Passwort gefragt. Ja,
genau, das stimmt. Das ist nämlich noch nicht fertig. Also wir,
okay, gut.
Wir würden jetzt sowas sagen wie, bis das Video hochgeladen ist, haben wir es fertig, aber das VOG-Team ist einfach viel zu schnell. Das heißt, das Video wird dann schon verfügbar sein, aber wir sagen mal, zum Wochenende kriegen wir eine lauffähige Version hin.
Ja. Also wir haben heute Sonntag auf jeden Fall. Ja,
genau. Okay. Genau, also
danke.
Zu Ende der Woche ist das dann auch online und dann das Tutorial und dann kann man sich auch schön durchklicken. Und zum Tutorial kann man mir gerne auch über diese E-Mail-Adresse auch nochmal Rückmeldung geben. Ne? Also wenn man irgendwas gefunden hat, wir werden dann auch das auf GitHub entsprechend veröffentlichen, dass wer dann GitHub-Account hat, auch entsprechende Pull-Requests machen kann. Genau, ansonsten danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Hoffen, wir haben ein bisschen helfen können beim Einstieg in die Referenzierung mit historischen Karten und wünschen euch allen noch eine schöne Konferenz. Danke.